Und ich danke dir, Christian, wirklich sehr, dass du Haltung zeigst, auch auf europäischer Ebene und vor allem für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir schon jetzt doch 2 Jahre minus 24 Stunden ja, auch pflegen. Vielen Dank.
Ja, danke.
Herzlich willkommen wieder zu 30x30 Finanzwissen pur, der aufbauenden Börse-Einsteigerinnen-Serie für Österreich. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mixe dafür Aktiensparen und Investments mit Homebuyers. Gesendet wird auf Audio CD.at seit Woche 23 2023 und bis Woche 52 2023. Jeden Thank God It's Monday um 18 Uhr. 30 Folgen a 30 Minuten. In der heutigen Folge 25 geht es um das Netzwerken, wie in unserem Firmennamen Börse Social Network drinsteckt, wie es im neuen Börse People Think Tank Österreich vorkommt. Es geht um börsennotierte junge Leute, die Wiener Börse selbst und finally in der zweiten Hälfte auch um gut gelaunte internationale Vernetzung auf Beispiel von Finanzministern. Magnus Brun hat im November in Deutschland eine Auszeichnung bekommen und unter Anführungszeichen beklagt, dass er in Österreich noch keine bekommen hat. Ich sage mal, die kann er haben, die Anleitung dazu gibt es in dieser Folge und ganz am Ende ein spannender Call to Action für junge Leute. Das gute Thema Vernetzen. Ich beginne da mit Sagern von 3 Unternehmern, die ich da jetzt eingeholt habe, bekommen habe, einspielen darf. Motto ist, die Investor Relations Abteilungen sind dazu da, dass man sie was fragen darf. Und da spiele ich jetzt mal Hans Lang von der A1 Telekom Austria Investor Relations ein.
Hallo Christian, das ist Hans Lang, Leiter Investor Relations bei der Telekom Austria AG. Du, bei uns braucht keiner schüchtern sein, weder junge noch Personen im fortgeschrittenen Alter. Im Gegenteil, wir freuen uns über jede Anfrage zum Unternehmen und zur Aktie. Nur bei Fragen zu Tarifen oder zur Telefonrechnung können wir nicht wirklich weiterhelfen. Da muss ich auf den Service Desk verweisen. Das A1 Investor Relation erreichst du entweder unter 05 0664 47500 oder unter investorrelations@a1.group. Alles Liebe, ciao.
Das werden wir freilich alles in den Shownotes verlinken und vielen lieben Dank, Hans. Und weiter geht's mit der Immofinanz Simone Corbelius.
Unsere Investor Relations Abteilung ist darauf ausgerichtet, Informationen und Unterstützung für Investoren unabhängig von ihrem Alter bereitzustellen. Wir freuen uns, wenn junge Menschen Interesse an finanziellen Aspekten oder der Geschäftstätigkeit der Immofinanz haben. Und jeder kann natürlich auf unsere professionelle Unterstützung zählen. Wir setzen vor allem auf eine transparente, offene Kommunikation mit allen. Junge Leute können von dieser Transparenz profitieren, um mehr über die Strategie, die Finanzen und das operative Geschäft der Immofinanz zu erfahren. Habt also keine Scheu, uns zu kontaktieren. Im Gegenteil, es bietet eine Gelegenheit, mehr über die Immofinanz zu erfahren, Fragen zu stellen und potenzielle Möglichkeiten zu erkunden.
Und dann auch noch eine Antwort vom IR-Team der Vienna Insurance Group, VIG.
Wenn du Fragen zur Vienna Insurance Group hast, sind wir, das IR-Team der VIG, immer gerne für dich da. Melde dich telefonisch oder kontaktiere uns per E-Mail bzw. über unseren LinkedIn-Kanal. Unsere Kontaktdaten sowie weitere interessante Infos findest du auf unserer Website unter group.vig/IR. Wir freuen uns über alle Anfragen.
Jetzt komme ich zu Erwin Hof. Er leitet die Wiener Börse Akademie in der Wiener Börse.
Gerade für Börsenneulinge hat die Wiener Börse Akademie 2 passende Seminare im Angebot. Zum einen das 1x1 der Wertpapiere, wo wir die Basics zur Börse und die 3 wichtigsten Wertpapierarten erklären, nämlich Aktien, Anleihen und Fonds bzw. ETFs. Hier bekomme ich als Teilnehmer auch ein Gefühl dafür, auf welche Chancen und Risiken ich mich einlasse und was ich langfristig an Rendite erwarten kann. Und wir erklären auch, wie ein Börsenkurs ermittelt wird und was Privatanleger bei der Orderaufgabe beachten sollten. Da die Grundlagen wirklich wesentlich sind, nehmen wir uns dafür 1,5 Tage Zeit. Und das zweite Seminar befasst sich mit dem Vermögensaufbau. Wir haben nämlich die Erfahrung gemacht, dass viele Interessenten zwar über Wertpapiere schon Bescheid wissen, aber noch keinen Plan haben, wie sie das Ganze angehen sollen. In diesem Seminar zeigen wir den Teilnehmern daher, wie sie einen soliden Plan entwickeln können, beginnend mit einer Einnahmen-Ausgabenrechnung, wie sie sich ein realistisches Anlageziel setzen und wie sie ihrem Plan treu bleiben. Angesprochen werden aber auch Punkte, die in der Praxis für Anleger relevant sind, aber oft unterschätzt werden, wie zum Beispiel die Kosten und das Thema Inflation. Das Zeitinvestment für dieses Seminar ist überschaubar und liegt bei einem Abend. Übrigens, beide Seminare gibt es sowohl in der Präsenz- als auch in der Online-Variante.
Ja, danke Erwin, und er hat auch noch ein paar Buchtipps angehängt, auch das ist natürlich ein wesentliches Thema.
Wer gerne ein Buch zur Hand nimmt, dem kann ich zum Einstieg das einzige Buch, das du über Finanzen lesen solltest, von Thomas Kehl und Mona Link empfehlen. Zu Beginn werden die typischen Denkfehler in der Finanzanlage aufgezeigt und danach geht es um die verschiedenen Möglichkeiten, sein Geld anzulegen. Die Autoren gehen dabei vor allem auf das Thema Aktien und ETFs ein. Das Buch ist meiner Meinung nach ideal für junge Leser, die sich erste Gedanken über die Geldanlage machen und wissen wollen, was es zum Start an der Börse braucht.
Ja, und da möchte ich auch noch einen eigenen Buchtipp in eigener Sache anhängen. Das Buch Börse People ist fertig geworden. Es gibt ja diese Serie audio.cd.at/people, wo Karriere-Werdegang-Podcasts gemacht werden, jetzt mit mehr als 200 Folgen schon. Und 12 davon branchenmäßig wirklich toll gemischt, glaube ich mal, haben wir das zusammenbekommen. Gibt es in Buchform und ist im Heftiger Verlag auch mit heftigen Interview-Style zu bestellen. Ein Buch, das ich quasi nicht geschrieben habe, aber interviewt habe und dann eine schöne Zusammenfassung, glaube ich mal, von dem, was diese Jobs rund um das Börseumfeld alles so ausmachen, darstellt. Und ganz selbstverständlich lasse ich auch den lieben Lorenz Schwieger, er war im Sommer Praktikant bei mir, hat auch bei dem Buch, das ich zuvor erwähnt habe, ordentlich mitgewirkt und der hat mir natürlich unbedingt auch einen Audio-Input schicken müssen, beziehungsweise ich habe ihn gefragt und er hat dann geschickt natürlich, aber das sind so seine Eindrücke von der Vernetzung und Co.
Die Wiener Börse hat ein sehr schönes und altes Gebäude im ersten Bezirk. Es ist gleich mit dem Café Zentral und es passt perfekt zum Stil des ersten Bezirkes. Also wenn man mal Zeit hat, empfehle ich, dass man es sich mal anschaut. Das Personal ist sehr kompetent dort. Ich war bei mehreren Vorträgen schon eingeladen und bin eigentlich jedes Mal verblüfft gewesen, was man alles Neues lernen kann, wie zum Beispiel auch wie eine Buy- und eine Sell-Order genau funktioniert. Vielen Dank nochmal daran. Kommen wir zu den Unternehmen, die an der Wiener Börse gelistet sind. Einerseits ist ja Wien bekannt, oder Österreich besser gesagt, bekannt dafür, dass sie relativ gute Dividenden ausschütten, was auch wieder mit Sicherheit verbunden ist. Also das ist relativ positiv hervorzuheben. Es sind auch dort schon Weltmarktführer gelistet, wie zum Beispiel Palfinger, was natürlich auch sehr interessant ist, dass so ein großes Unternehmen auch in Wien ist. Und was mir derzeit leider abgeht, sind vielleicht die Technologieunternehmen, vor allem weil derzeit ja sich vieles um KI und so dreht, hoffe ich vielleicht in den nächsten 5 bis 10 Jahren, dass ein paar mehr Unternehmen in Österreich sich vielleicht an der Wiener Börse listen. Das ist sozusagen mein Wunsch, den ich äußere, dass vielleicht dort auch ein bisschen mehr Technologie vertreten ist. Aber ansonsten finde ich die Wiener Börse eigentlich eine sehr interessante Unternehmen, die dort gelistet sind. Und es ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert, sich mal dort anzuschauen, was dort alles ist. Und vielleicht ist er für jemanden was Richtige und investiert dort.
Danke, Lorenz. Der nächste Beitrag kommt von der Alexandra Grabeljec. Sie war Internship in der Wiener Börse, hat das gemacht. Sie ist jetzt bei der CCBA, bei der Abwicklungsstelle. Und sie hat auch die Börsenhändlerinnenprüfung, muss man das sagen, gemacht. Und ich habe auch sie um ein Statement gebeten und voilà.
Also der Börsenhändlerlehrgang bietet einen sehr guten Überblick über den Kapitalmarkt. Es werden zahlreiche Themen im Zusammenhang mit dem Kapitalmarkt behandelt, zum Beispiel der Terminmarkt, die Wertpapierabwicklung, aber auch Aspekte wie Marktmissbrauch oder Insiderhandel. Es ist zwar intensiv, aber unglaublich spannend und vielfältig. Damit hat man wirklich eine gute Grundlage. Natürlich gibt es auch komplexere Themen. Da ist es aber umso wichtiger, direkt vor Ort nachzufragen, also direkt Fragen an die Vortragenden zu stellen um so Wissenslücken gar nicht entstehen zu lassen. Ich kann nur empfehlen, die Prüfung rasch nach dem Kurs zu absolvieren, solange das Wissen eben noch frisch ist. Und mit einem guten Zeitmanagement ist es absolut machbar, sich für die Prüfung angemessen vorzubereiten und die Prüfung auch zu bestehen. Also jeder, der daran privat oder beruflich interessiert ist, sollte den Lehrgang absolvieren, kann ich absolut jedem empfehlen.
Danke, Alexandra. Und der nächste ist der Christoph Eisele. Und so ganz ohne steuerlichen Hinweisen geht's bei mir ja nie, wie man weiß. Und der Christoph ist Mitzwanziger und Finanzjournalist und er hat einen Brief ans Christkind geschrieben. Ich habe ihn in die Börse People Folge auch eingeladen und zitiere jetzt eben aus dieser und ja, spannender Input eines jungen Menschen.
Ja, erst einmal danke, dass du mir damit mit dem Podcast ein bisschen meiner Stimme Gehör verschaffst, sagen wir so.
Ja. Ich bin kein Verhörender, das lassen wir drin. So aber das hast du auf LinkedIn auch schon super geschafft und jetzt machen wir es auch noch Audio.
Ja. Also mein Titel war ja, das Umlage ist ein Schieflagesystem. Mhm. Vielleicht kurz, um alle Hörer auf die gleiche Seite zu bekommen, um was es geht. Also das Pensionssystem, wie eh schon oft erklärt und ausführlich erklärt, das Umlagesystem beruht darauf, dass die Pensionisten, die Pensionseinzahler zahlen den Pensionisten die Pensionen und inzwischen ist die Kohorte der Pensionseinzahler einfach nicht mehr so groß, dass es ausreicht, dass die für die ganzen Pensionen zahlen der Pensionisten. Weil demografische Entwicklung ist auch keinem neu. Die Leute werden älter, sie gehen aber zur gleichen Zeit in Pension. Also die Leute gehen heute zugleich in Pension wie vor 50 Jahren, werden aber um 10 Jahre älter. Und da gibt's halt diese Kluft, also diesen Pension Gap. Und das wird halt aus dem Budget bezuschusst. Und das macht inzwischen schon ein Viertel des Budgets aus, Tendenz steigend. Also es wird immer mehr, bis 2027 sollen es 35 Milliarden Euro sein. Und meiner Meinung nach ist das halt Geld, das dort nicht hingehört. Also wir leben in einem Sozialstaat. Wir bräuchten natürlich Geld für Krankenhäuser, Pflege, Infrastruktur, es gibt genug. Und das Geld soll nicht verbrannt werden, nur weil unser Pensionssystem nicht mehr funktioniert. Und da will ich jetzt einmal aufrufen quasi, dass da sich was ändern muss. Und da gibt es verschiedene Wege eben. Da gibt es, also das Pensionssystem besteht ja aus drei Säulen, die erste, zweite, dritte. Und gerade die zweite und dritte Säule sollte da natürlich deutlich mehr gefördert werden. Also die zweite, die betriebliche Vorsorge und als dritte Säule auch die private Vorsorge.
Ja, sagt ein Selbstentscheider natürlich. Du hast da spannende Vergleiche auch am Anfang drin, dass wir in einer Peer Group mit Botswana, Indonesien und Peru, tolle Länder.
Okay, gern kurz erwähnen. Da ist nämlich vor kurzem diese Mercer-Studie rausgekommen, also von diesem Beratungsinstitut, die auch weltweit sehr viel, also überall verbreitet worden ist, von Bloomberg etc. Die ist schon eine bekannte Studie. Und Österreich liegt hier von 47 untersuchten Ländern auf Platz 40 in der Gruppe mit Botswana, Peru und Argentinien. Aber es kommt noch schlimmer, denn diese Studie beruht ebenso auf drei Säulen. Da wird einmal betrachtet die Adäquanz, also wie groß die Pension pro Person, die Höhe quasi der Pension etc. Einmal die Integrität. Hier geht's vor allem um die operativen Kosten und die Regulatorik. Und die dritte Säule ist die Nachhaltigkeit des Pensionssystems. Und bei dieser dritten Säule ist Österreich am allerletzten Platz, also wirklich auf Platz 47 von 47 Ländern, ja, hinter Entwicklungs- und Schwellenländern wie Philippinen etc., Indonesien, Argentinien. Und sowas ist eigentlich peinlich und eigentlich untragbar, meiner Meinung nach.
Ja, zwischen Nichtwissen und Intoleranz und Ideologie ist der Wahnsinn eigentlich, ja. Da als Subtitel für diese Aussage nehmen kann, die ich teile mit dir. Ja, und du hast auch gesagt, was du als Mitzwanziger, so hast du dich selbst genannt, gerne machen würdest, selbst nämlich als Selbstentscheider und auch da bitte eigene Worte, was die Vorsorge betrifft.
Ja, es geht darum, dass wenn ich als Mitzwanziger selbst für mein Alter, für meine Pension vorsorgen möchte, weil eben, wie beschrieben, das System auf sehr wackeligen Beinen steht, dass ich dann immer noch diese 27,5% KEST abdrücken muss, sofern ich überhaupt eine positive Rendite erziele, welcher ja auf meinem Risiko beruht, muss man auch erwähnen.
Den Verlust darfst du dir gerne behalten.
Eben, genau. Eben. Und ich finde, das ist gerade in heutigen Zeiten eigentlich komplett überholt, weil ich brauch's dir nicht erzählen, aber du weißt, vor 20, 30 Jahren war es sicher noch deutlich schwieriger und komplizierter anzulegen und in Aktien zu investieren, aber die Welt hat sich weitergedreht. Es ist heutzutage ganz anders. Also heute kann man um 0 Euro ein Depot eröffnen. Man
so
kann,
meinst du, ja, ist wichtig. Ja,
man genau. kann um 0 Euro Sparpläne besparen mit Mindesteinlage von 10 Euro. Es ist quasi heutzutage jedem ermöglicht, am Kapitalmarkt teilzunehmen. Und da will ich auch noch erwähnen, der Kapitalmarkt ist meiner Meinung nach ja eines der grunddemokratischsten Vehikel, um am volkswirtschaftlichen Wachstum überhaupt teilzunehmen. Also aus dieser Perspektive müssten überhaupt die Linken eigentlich viel mehr pro Kapitalmarkt sein, weil...
Ja, man sieht ja eigentlich dann pro Partei, ich glaube, die Grünen haben den stärksten Zuspruch gehabt in dieser Studie, ne? 40%. Genau,
40%. Und will ich vielleicht auch noch kurz anhängen, also es gibt da auch gerade von heuer eine Auswertung, dass inzwischen jeder vierte Österreicher Wertpapiere besitzt und von denen auch mehr als 3/4 verdienen weniger als 3.000 Euro. Also es ist lange kein Thema mehr der Reichen, kein privilegierten Thema mehr, sondern ist eigentlich ein Thema der breiten Masse. Die Bevölkerung ist hier einfach der Politik voraus oder die Politik will das einfach teilweise aus ideologischen Gründen nicht, weil rational ist das eigentlich nicht mehr nachvollziehbar.
Ich werfe jetzt noch was ein, was auch rausgekommen ist, irgendeine Studie, ich glaube, die ist vom Gerald Loacker gekommen, das hat er beim Finanzministerium requested und geoutet, dass die Käst auf Dividenden, glaube ich, 8,6 mal größer war als die Käst auf Kursgewinne, sprich mehr Dividenden. Wir sind ein Dividendenland, würde das schon bringen, wenn mehr Aktionäre sind? Und mit dem Faktor kannst du das überkompensieren und sogar einen positiven Steuereffekt unter Umständen über mehr Aktionäre erzielen. Es ist das spezielle Österreich-Thema, das jetzt nur österreichische Aktien betrifft. Und dein Call to Action ist dann einfach, dass man die Käst doch am besten die Behalte frisst.
Ja. Genau, ja. Ja, also es zumindest irgendeine Lösung. Also wir haben jetzt noch ein Jahr Zeit, bis spätestens wiedergewählt wird, wenn nicht sowieso früher. Und danach werden die Karten neu gemischt. Also bis dahin wäre das jetzt eigentlich notwendig, einmal umzusetzen, denn es würde ja im Regierungsprogramm stehen. Also an dem liegt es ja eigentlich nicht. Es ist jetzt nur eine Frage, wie man das jetzt konkret umsetzt. Also mit welcher Dauer? 2, 5, 10 Jahre? Wird das jetzt ein eigenes Altersvorsorgedepot oder nicht? Oder nur für grüne Anlageprodukte oder nicht? Aber das ist alles kompromissfähig. Aber wichtig wäre mir jetzt zum Beispiel einfach nur, dass einmal was überhaupt durchgesetzt wird, einmal umgesetzt wird, bevor es die Zeit verrinnt, weil mir kommt vor, dass da manche politische Parteien einfach auf Zeit spielen und da versuchen die Verzögerungstaktik wie im Fußball.
Ja, genau.
Wenn ich habe in Minute 90 steht.
Eher gesprochen, vielleicht meinen sie es ja gut mit uns, weil die Börsen zuletzt ja nicht allzu freundlich waren und es wird halt immer günstiger auch und schon langsam könnte der Risikohinweis wieder so ein Zeitpunkt kommen, wo es ein Verzeihen. Könnte wieder so ein Zeitpunkt kommen, wo es nicht blöd ist, mittelfristig einzusteigen. Du richtest dich in dem Brief ans Christkind auch an alle Parteien, an alle großen Parteien, sind da mit Hashtag dabei und dürfen sich angesprochen fühlen. Hast irgendein politisches Feedback bekommen? Aus der Bubble ist ja viel gekommen.
Ja, also auf meinen konkreten Wunsch jetzt aus der politischen Bubble noch nicht, aber ich habe mich natürlich
im Vorhinein auch so. Also not alone in diesem Thema.
Aber im Vorhinein natürlich auch schon mit dem Magnus Brunner unterhalten und auch mit der Claudia Plagholm und so, die ja eigentlich für uns Jungen repräsentativ wäre. Und die sagen dann eh oft, oder auch mit dem Martin Kocher, die sagen ja eh oft, ja, sie sind dahinter, es wäre eigentlich alles bereit und so weiter, aber irgendwie geht dann halt nichts weiter, also irgendwie passiert dann nichts, also.
Ja, und dann habe ich noch einen wichtigen Deckschnipsel, wie ich meine, österreichischer Textwettbewerb für junge Menschen, Technik wie jetzt von der Initiative Bing, die ich auch unterstütze. Und da ist ein Call to Action dabei, macht's da mit und ich spiele jetzt mal die Informationen dazu ein, worum es da genau geht.
Wo überall steckt Technik drinnen? Was fasziniert dich an Technik? Was regt dich auf? Und wie funktioniert Technik gemeinsam? All diese Fragen interessiert Bink, die Initiative Baukulturvermittlung für junge Menschen. Und wir von Bink wollen deine Sicht auf die Technik in deinem Alltag kennenlernen. Deshalb schreiben wir jedes Jahr den Textwettbewerb Technik wie jetzt aus. Wenn du also 14 bis 20 Jahre alt bist und gerne schreibst, dann schick uns doch bitte deinen Text bis 19. Jänner 2024. Aus allen eingereichten Texten wählt eine Fachjury die besten Arbeiten aus und auf die Gewinnerinnen warten spannende Preise. Alle Informationen zum Textwettbewerb erhältst du unter www.bink.at/technik-bewegt. Wir freuen uns schon sehr auf deinen Text.
Wir wollen zum Schluss jetzt noch zum Deutschen Mittelstandspreis kommen, der Ihnen diese Woche in Berlin verliehen wurde.
In der österreichischen Innenpolitik, vor allem in der Regierungspolitik, ist man es ja eher gewohnt, mit viel Kritik konfrontiert zu sein. Preisverleihungen ist man dagegen ehrlich gesagt eher weniger gewohnt, das ist Neuland.
Ja, lieber Magnus Brunner, da zwitschert kurz der Christian was rein. Und zwar nicht der Christian Lindner, sondern der Christian Drastil von dem Podcast hier. Es ist sehr wohl möglich, nämlich in Österreich auch einen Preis zu gewinnen. Dazu Regierungsprogramm, einjährige Behaltefrist, die Umsetzung in zeitnahem Umfeld und der Preis ist garantiert. Hand ins Feuer dafür.
Und mein Dank gilt aber auch meinem deutschen Amtskollegen Christian Lindner von der FDP, der sich Zeit genommen hat und die Laudatio auch für mich, für Österreich insgesamt gehalten hat.
Magnus Brunner setzt Sie ein für Leistungsgerechtigkeit. Unsere politischen Debatten in Deutschland wie in Österreich kreisen ja oft um Ränder der Gesellschaft. Da geht es um die Superreichen einerseits und andererseits um diejenigen, die Solidarität erwarten und Solidarität benötigen. Magnus Brunner setzt sich allerdings auch für diejenigen ein, für den Mittelstand, für die arbeitende Mitte, die genau dazwischen sind. Denn auch das ist ja eine Wertefrage. Natürlich, wir sind solidarisch alle mit Menschen, die schwächer sind oder die einen Schicksalsschlag haben. Aber es gibt nicht nur Solidarität mit den Bedürftigen. Notwendig ist auch Solidarität mit denjenigen, die das alles bezahlen, indem sie von den Ergebnissen ihrer Schaffenskraft abgeben.
Man lernt, dass man zuerst einmal einen Euro einnehmen muss, bevor man ihn ausgibt. Und das ist etwas, was man in so einem unternehmerischen Umfeld, gerade im mittelständischen Unternehmen, sehr gut lernt.
Dann nächste Frage. Als wir in der MIT die Veranstaltung vorbereiteten, war eine Österreicherin im Raum und sagte dann, der Markus Brunner ist ein typischer Vorarlberger. Damit kann ich jetzt nichts anfangen. Was zeichnet einen typischen Vorarlberger aus? Der Botschafter lacht schon. Ja,
der Botschafter lacht, weil er selber ein Vorarlberger ist.
Ach so, okay.
Was macht einen typischen Freiberger aus? Also das sind vielleicht, weiß nicht, ob es Gerüchte sind, aber wir scheinen, zumindest haben wir in Österreich den Ruf, sparsam zu sein, jeden Euro umzudrehen. Wir sind so die Schwaben Österreichs sozusagen ein bisschen. Wir sind ja auch an der deutschen...
Jetzt klatschen alle Schwaben.
Wir sind, Freiberg ist ja an der deutsch-schweiz-österreichischen Grenze am Bodensee. Und haben da vielleicht viel auch übernommen. Von den Schweizern auch auf der einen Seite, dieses Sparsame, dieses eben jeden Euro umdrehen, bevor man ihn ausgibt, dieses wirtschaftlich Denkende vielleicht auch. Vielleicht ist das, was man landläufig unter einem Vorarlberger so sich erwartet.
Das sind tiefe Einsichten in die Vorarlberger Kultur oder Herkunft. Christian Linde hatte gerade von den spendablen Onkeln gesprochen. Es gibt so einen Satz bei uns, dass gesagt wird, der Onkel, der was mitbringt, ist beliebter als die Tante, die Klavier spielt. Und vor diesem Hintergrund die Frage, Sie stehen für einen strikten Sparkurs, Sie fordern weniger Anspruchsdenken an auch den Staat. Bekommen Sie mit dieser Politik auch in Österreich Preise oder müssen Sie dafür nach Deutschland fahren?
Ja, ziemlich offensichtlich, dass ich dafür nach Deutschland fahren muss.
Ja, und nochmal der Christian Drastil. Nein, dazu muss man nicht nach Deutschland fahren. Einjährige Behaltefrist wieder zurück. Und es gibt auch in Österreich Applaus für einen Preis. Rund um Finanzthemen und den Kapitalmarkt. Wir haben die Hall of Fame des österreichischen Kapitalmarkts vor Jahren gegründet und ich bin mir sicher, 100% Zustimmung, dass das eine Hall of Fame-Aufnahme in die Hall of Fame wäre.
Was ich sehr, sehr gerne mache, vom zweiten Tag an wird man auch in Österreich, das wird in Deutschland nicht anders sein, als Finanzminister. Ja, ist man relativ einsam. Christian Lindner hat einmal was Richtiges gesagt. Man müsste eigentlich als Finanzminister auch Verteidigungsminister genannt werden, weil man oft, und das ist eigentlich einer der Hauptteile unseres Jobs, Dinge abwehren muss. Das ist in den Budgetverhandlungen so, mit den Kolleginnen und Kollegen, mit den Bundesländern so. Wir haben gerade Finanzausgleich verhandelt. Alle 5 Jahre, dass es genau mich trifft, war Pech. Und ja, wirklich ein Pech. Schwierig. Und wir haben es trotzdem über die Bühne gebracht, weil wir doch etwas ja, verteidigt haben, weil man eben nicht eine Verhandlungsposition haben kann, einfach mehr Geld zu verlangen. Das ist innerhalb des Kabinetts so bei uns, ist aber auch gegenüber den Bundesländern so. Da muss man halten. Also dieses Verteidigungsressortbeispiel vom Christian, übrigens danke für deine extrem netten Worte. Ich muss ein bisschen relativieren. Also ja, ich unterstütze ihn meistens dabei. Deutschland ist doch etwas wichtiger und größer in dieser europäischen Familie. Und ich danke dir, Christian, wirklich sehr, dass du Haltung zeigst, auch auf europäischer Ebene und vor allem für die gute und freundschaftliche Zusammenarbeit, die wir schon jetzt doch 2 Jahre minus 24 Stunden ja, auch pflegen. Vielen Dank.
Vielen Dank. Sie widerlegen ein Klischee, dass es Freundschaft in der Politik nicht geben kann. Sie haben aber bestätigt, dass man als Finanzminister besonders einsam ist. Deshalb die Frage, Sie haben unter anderem sich bis zum letzten Jahr engagiert als Präsident des österreichischen Tennisverbandes. Was war nun anstrengender, Sportfunktionär oder Politiker?
Also Freundschaften sind möglich, auch in der Politik und über Parteigrenzen hinweg, muss man ehrlicherweise sagen. Du hast übrigens die Opposition angesprochen. Wir haben da
die
ja
besonders
einen,
nett ist.
Die besonders nett bei euch ist, ja. Das würde ich mir auch wünschen. Einen Koalitionspartner teilen wir uns ja sozusagen. Du hast 2, das macht es etwas schwieriger. Mir reicht der eine schon, ganz ehrlich gesagt. Ich kann dir nur wünschen, bei deinem Engagement und Überlegungen, dass du vielleicht eine andere Kanzlerpartei dir mal aussuchst. Mit der CDU wärst du sicher besser dran. Aber zur Frage, was ist anstrengender Politik oder Funktionär in einem Verband zu sein. Österreichischer Tennisverband war das, wo ich wirklich das Vergnügen hatte, ein paar Jahre Präsident zu sein. Leider musste ich es dann aus Grund des politischen Engagements abgeben. Also beides ist herausfordernd. Die Politik sicher gerade in Zeiten wie diesen doch etwas mehr. Anders zwar, aber doch sicher herausfordernd auf jeden Fall.
Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Brunner, dass Sie sich nicht nur auf den Weg gemacht haben, sondern dass Sie unter Beweis stellen, dass ein Finanzminister so richtig auch nett sein kann, humoristisch sein kann. Das hat der Christian Lindner auch gerade unter Beweis gestellt. Sie verblüffen uns alle gemeinsam. Und für den Rat und die Empfehlung an Christian Lindner, mit der CDU und der CSU wird es besser gehen. Vielen Dank.
Es wäre ja schön, wenn es wieder mal heißen kann. Ja, dann wünschen wir dem Finanzminister alles Gute, dass auch in Österreich eine Hall of Fame-Aufnahme bekommt. Das im Sinne vor allem der jungen Leute, die selbst vorsorgen wollen und das auch müssen, weil, wie gesagt, es wird sie nicht ausgehen. Abschließend gibt es dann in diesem Abspann noch einen Tipp vom Investmentbank, vom Gerald Hörhan an seinen Sohn. Es sind sogar mehrere Tipps und das ist eine schöne Sache. In der Zwischenzeit, ich mag mich bedanken bei den Supportern von 30x30. Das sind Unica, Dadat, Rosinger Group, Immofinanz, Do & Co., Adipo Bank, VAS, ÖPWZ Finanzlehrgänge, EXA und die FH St. Pölten. Den Jingle habe ich mit der Opernsängerin Rosanna Ananjan eingesungen. So, und jetzt kommt der Gerald.
Also ich kann vielleicht das sagen, was ich meinem Sohn wünsche. Ja, das erste ist, die Herzen, bleib gesund, sehr wichtig. Zweite ist, be honest, bleib ehrlich. Man gibt keine krummen Wege. Nummer 3, use your full potential, nutze dein volles Potenzial. Egal was es ist, aber nutze es. Du nicht Work-Life-Balance und chillen und nichts tun, sondern was auch immer dich interessiert, wo immer du dich hinentwickelst, dort nutze es. Und natürlich gibt es Plätze, wo man leichter Geld verdienen kann als andere. Wenn man Kohle über die dann will und das Ziel ist, sollte man dorthin gehen, in die Industrie, wo es einfacher ist. Und der vierte Punkt, den ich natürlich auch sage, get fucking rich.